Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Heute mit Lennart Pyritz. Herzlich willkommen.
The heat is on. The leadership we need is off.
It's 1 minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
It's a broken economy, it's a rigged economy and it's putting us all on the edge of catastrophe. What we lack is the political will from our leaders.
Wir sind nicht da, wo wir hin müssen.
The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions.
Blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders.
Look, I completely understand and recognize the frustration and anger that certainly I have seen and heard from young people.
Wenn wir Glück haben, wird diese COP eingehen als die Klimakonferenz, wo das Ende der Kohle besiegelt worden ist.
Paris promised, Glasgow must deliver.
It is not a secret that COP26 is a failure.
Gestern Abend ist sie in Glasgow zu Ende gegangen, die 26. UN-Klimakonferenz. Zwei Wochen lang haben dort Vertreterinnen und Vertreter von rund 200 Staaten nach gemeinsamen Wegen aus der Klimakrise gesucht. Um die Erderwärmung doch noch auf das im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbarte Ziel zu begrenzen. Maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Begleitet wurde der Klimagipfel auch von Protesten, denn die Meinungen dazu gehen weit auseinander, von Totalausfall bis echter Fortschritt. Ein paar Stimmen dazu haben wir gerade gehört, unter anderem von Boris Johnson, vom britischen Konferenzpräsidenten Alok Sharma und der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Unstrittig ist, auf dem Gipfel wurden viele Klimainitiativen unterschiedlicher Bündnisse vorgestellt. Es gab Bewegung bei den nationalen Klimaschutzzielen. Und in der gestern Abend vorgelegten Abschlusserklärung werden die Staaten erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten und einen Geldtopf für ärmere Länder einzurichten, auf den diese bei Schäden durch den Klimawandel zurückgreifen können. Aber was sind diese Vereinbarungen und Ankündigungen am Ende wert? Gab es auf der Klimakonferenz in Glasgow, so der Vorwurf von Greta Thunberg, letztendlich nur Blabla oder gab es echte Bewegung? Auf diese Fragen suchen wir in der nächsten halben Stunde nach Antworten und zwar mit Niklas Höhne, Professor für Klimaschutz an der Universität Wageningen und Leiter des New Climate Institute. Hallo Herr Höhne, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Außerdem ist Georg Ehring aus Glasgow zugeschaltet, Redakteur und Klimaexperte beim Deutschlandfunk. Hallo nach Glasgow.
Ja, hallo.
Erstmal die Frage an meinen Kollegen Georg Ehring. Wie würdest du die Stimmung beschreiben, mit der die Konferenz da gestern Abend nach eintägiger Verlängerung zu Ende gegangen ist?
Den ganzen Tag über war die Stimmung sehr angespannt. Man wartete auf das Ergebnis. Die Abschlusserklärung war so gut wie fertig. Die meisten konnten sich damit einigermaßen anfreunden. Aber es war wohl klar, dass es Länder gibt, wichtige Länder wie Indien und China, die sie abschwächen wollten. Und das ist ja Indien dann am Ende auch gelungen. Und die Erklärung wurde ganz kurz vor Schluss in der letzten formalen Sitzung noch abgeschwächt. Viele Ländervertreter fühlten sich dann auch übergangen. Unter anderem die Vertreterin von den Marshall Islands hat das bitter beklagt, aber auch EU-Kommissar Frans Timmermans. Und dann wurde die Erklärung angenommen in der abgeschwächten Form, trotz Empörung einer großen Mehrheit nach meinem Eindruck. Und das war dann schon eigentlich eine Enttäuschung. Es gibt meistens großen Beifall, wenn es denn soweit ist, dass die Entscheidung angekommen ist. Und der fiel diesmal sehr, sehr dünn aus. Und die Enttäuschung überwog doch sehr deutlich. Gerade weil es am Schluss nochmal abgeschwächt ist. Ich glaube, die Erklärung ist trotzdem besser, als ich es erwartet hätte.
Herr Professor Höhne, ich habe von Ihnen den Satz gelesen, Glasgow hat das 1,5-Grad-Limit wiederbelebt. Es befindet sich aber immer noch auf der Intensivstation. Kann man das als Erfolg verbuchen?
Ja, der Erfolg, der hängt leider davon ab, was die Erwartungen waren. Also dieser Klimagipfel hat, glaube ich, schon das erreicht, was so ein Gipfel erreichen kann. Wir haben eine ganze Fülle von neuen Initiativen gesehen, eine Fülle von neuen Ankündigungen, was Länder machen wollen. Nicht alles davon war neu, aber immerhin hat es so ein bisschen einen Moment generiert, einen Schubs gegeben, hier bewegt sich was. Und auch die Abschlusserklärung ist für das unter den Umständen, wie sie zustande kommt, nämlich dass da 190 Staaten jedem Komma zustimmen müssen. Also dafür ist sie stärker, als ich das gedacht hatte. Aber damit haben wir das Problem nicht gelöst, bei weitem nicht gelöst. Das war nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Und eigentlich müsste die Welt in den Notfallmodus schalten, so wie es Fridays for Future und auch der UN-Generalsekretär eigentlich fordert. Also es ist noch viel zu tun.
Wir wollen diese Einschätzung jetzt Schritt für Schritt mit Details und mit Leben füllen. Und wir fangen an mit den Initiativen zum Klimaschutz, die Sie auch gerade schon erwähnt haben. Die haben in der ersten Konferenzwoche für Aufsehen gesorgt. Initiativen unterschiedlicher Staaten, Bündnisse und Unternehmen, die eben unabhängig von der Abschlusserklärung vorgestellt wurden. Volker Mrazek stellt die wichtigsten davon vor.
In Glasgow spielte die Musik häufig nicht in den Sitzungssälen, sondern auf dem Nebenparkett. Fast jeden zweiten Tag wurde am Rande eine neue Klimaschutzinitiative vorgestellt, unabhängig von den offiziellen Plänen und Maßnahmen einzelner Staaten. Bill Hare, Direktor der Denkfabrik Climate Analytics mit Hauptsitz in Berlin, kam kaum hinterher.
Es sind verdammt viele Dinge angekündigt worden. Und es ist erst einmal schwierig zu sagen, welche Bedeutung sie alle tatsächlich haben.
Fast 140 Länder erklärten, sie wollten die Abholzung der Wälder bis 2030 stoppen. Knapp 50 Staaten schlossen sich einer Allianz zum schnelleren Ausstieg aus der Kohlenutzung an. Dänemark und Costa Rica gründeten eine weitere, die das Gleiche für Erdöl und Erdgas anstrebt. Über 30 Regierungen und mehrere große Autohersteller unterzeichneten eine Abmachung, nach der 2035 Schluss mit dem Verbrennungsmotor sein soll. Und 20 Staaten verabredeten, fossile Energieträger höchstens noch ein Jahr lang zu subventionieren. Die prominentesten Fürsprecher in Glasgow hatte aber sicher das sogenannte globale Methanversprechen, lanciert von der EU und den USA.
Over 80 countries have signed up. This is fantastic.
Es sei fantastisch, mehr als 80 Länder mit an Bord zu haben, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Glasgow. Und auch US-Präsident Joe Biden schwärmte von dem Projekt.
Together we're committing to collectively reduce.
Gemeinsam verpflichten wir uns, unsere Methanemissionen bis 2030 um 30% zu verringern. Das wird viel ausmachen.
And it's going to make a huge difference.
Doch stimmt das auch? Klimaphysiker Bill Hare stellt die entscheidende Frage.
Bringen diese ganzen Initiativen zusätzliche Emissionsreduktionen? Gehen sie also über das hinaus, was die Regierungen in ihren nationalen Klimaschutzplänen ohnehin zusagen? Wir haben das spontan analysiert. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir unseren Treibhausgasausstoß ja viel stärker senken. Es gibt also eine große Emissionslücke. Die ist in den letzten 12 Monaten um 17% kleiner geworden. Dadurch, dass Länder ihre Klimaschutzpläne nachgebessert haben. Die neuen Initiativen könnten diese Lücke nach ersten vorsichtigen Schätzungen um weitere 8% schließen, also noch einmal um die Hälfte.
So furchtbar viel ist von den ganzen Aktivitäten also nicht zu erwarten. Das zeigt sich im Detail bei der Methaninitiative von EU und USA. Chris Smith hat sich angeschaut, was in ihr steckt. Er ist Mathematiker und Klimamodellierer an der Universität Leeds in Großbritannien.
Als Joe Biden und Ursula von der Leyen ihr Methanprojekt in Glasgow vorstellten, sagten sie, es könne die globale Erwärmung um 0,2 Grad Celsius vermindern. Viele Länder planen aber sowieso, Methan zu reduzieren. Das steht schon in ihren nationalen Klimaschutzplänen. Deswegen ist der zusätzliche Abkühlungseffekt durch die Methaninitiative viel kleiner als verlautet. Nach meinen Berechnungen liegt er lediglich zwischen 0,03 und 0,05 Grad.
Das Problem bei den anderen Aktionsbündnissen ist wiederum, dass längst nicht alle Länder dahinter stehen oder sogar nur einige wenige. Bill Hare.
Man muss sich das Kleingedruckte anschauen, wer tatsächlich mit dabei ist. Und dann sieht es oft nicht mehr so gut aus wie auf den ersten Blick. Würden alle Länder diese Initiativen mittragen und unterzeichnen, wäre ihr Potenzial viel größer.
So macht beim Bündnis zum beschleunigten Öl- und Gasausstieg kein einziges der größten Förderländer mit. Und wenn nur Dänemark keine neuen Bohrlizenzen mehr vergibt, bleibt der Effekt klein. Deutschland, China und die USA wiederum wollen vom Aus für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 nichts wissen. Auch große Autokonzerne wie BMW und Volkswagen unterstützen diese Bewegung nicht. Man sollte sich von den Zusatzinitiativen also im Moment nicht zu viel versprechen. Davor warnte auch Patrick Vallance in Glasgow, der wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung.
What we're seeing is pledges.
Was wir bisher sehen, sind Zusicherungen. Daraus müssen erst noch konkrete Pläne und Aktivitäten entstehen. Und die müssen wir überprüfen können, auch mit direkten Emissionsmessungen. Das ist ebenfalls wichtig. Wir brauchen bessere Beobachtungssysteme.
Volker Mrazek über eine Reihe von Initiativen, die in Glasgow vorgestellt wurden. Offenbar ist auf keiner der vorangegangenen Klimakonferenzen so viel in diesem Bereich gelaufen, so viele Initiativen vorgestellt worden. Entspricht das auch deinem Eindruck, Georg?
Ja, das entspricht meinem Eindruck. Ich habe nicht nachgezählt, aber es gab eine Reihe von Initiativen bei früheren Klimagipfeln, die vorgestellt wurden, wie zum Beispiel die Powering Past Coal Alliance, also eine Initiative zum Ausstieg aus der Kohle. Aber in dieser Massivität, es kam jeden Tag passend zum Thema des jeweiligen Tages eine neue Initiative. Das ist schon außergewöhnlich. Man muss ein bisschen die Effektivität dieser Initiativen in Frage stellen. Beispielsweise bei der Kohle. Da sollen Industrieländer 2030 aus der Kohle aussteigen. Deutschland hat das auch unterschrieben. Offiziell steht noch das Ausstiegsdatum 2038. Die wollen das auf 2030 oder irgendwie jedenfalls näher an 2030 verringern. Aber durch ist das noch nicht. Von daher, ob das dann tatsächlich alle Staaten die Verpflichtung auch einhalten, das ist noch fraglich.
Herr Höhne, welche dieser Initiativen halten Sie für besonders vielversprechend, vor allem auch mit Blick auf die konkrete Umsetzung, den Weg dann sozusagen zum jetzt formulierten Ziel?
Ja, das Interessante an diesen Initiativen ist, dass sie alle in Richtung Null Treibhausgasemissionen gehen. Das ist dieses Thema Null Emissionen, das ist ja im Pariser Klimaschutzabkommen gestartet worden, dass man dahin will. Und jetzt redet man eben vom Kohleausstieg, vom Ausstieg vom Verbrennungsmotor oder sogar vom Ausstieg aus der Kohle, Öl und Gasförderung insgesamt. Und das ist etwas Neues, dass man darüber redet. Insofern sind da einige dabei, die Wirkung entfalten können.
Wenn man jetzt sozusagen auf den Weg oder auf die Funktion dieser Initiativen schaut, man kann einmal berechnen, welchen Teil der Emissionslücke sie schließen könnten. Das haben wir eben im Beitrag gehört. Ist es auch ein Ziel, dass diese Initiativen sozusagen eine Sogwirkung entfalten, einfach noch mehr Bewegung in Klimaschutzmaßnahmen international bringen?
Ja, es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass diese Initiativen nur wenig Zusätzliches am Anfang bringen. Ja, also am Anfang sind es immer die Länder, die sowieso das schon in petto hatten, die unterschreiben das auch. Aber diese Initiativen sind eigentlich gemacht für die Länder, die nicht am Anfang unterschreiben. Mal ein Beispiel, da gab es eine Initiative, dass man nicht mehr Kohle-, Öl- und Gasprojekte außerhalb des eigenen Landes finanziert, also über Entwicklungsbanken. Mhm. Und da kam dann Deutschland ein bisschen in Schleudern, weil Deutschland das erst nicht unterschreiben wollte und dann so unter Druck kam, dass man in Berlin nachgefragt hat, ob man das unterschreiben kann und jetzt unterschrieben hat. Und das war etwas, wo sich Deutschland lange gegenüber gesträubt hat. Und weil man jetzt hier so auf dem Tablett vorgeführt worden ist und Vorreiter sein will, musste man das auf einmal unterschreiben. Und das ist genau die Idee von so einer Initiative. Und die Hoffnung ist, dass das langfristig zu mehr Aktivität führt.
Schauen wir auch etwas genauer auf die nationalen Klimaschutzziele, die Selbstverpflichtungen, die ja teilweise mit diesen Initiativen auch überlappen. Nach UN-Angaben haben sich mittlerweile mehr als 130 Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, bereits bis 2050 klimaneutral zu werden. Was würde das für die Temperaturentwicklung auf der Erde bedeuten? Das haben Sie ja mit dem Climate Action Tracker direkt berechnet.
Genau, wenn wir also das optimistische Szenario nehmen, dass alle Länder ihre Klimaneutralitätsziele einhalten, und das sind in der Tat jetzt fast alle Länder, ne? Das ist ganz besonders, das hatten wir vorher nie, dass Länder tatsächlich klimaneutral werden wollen, so wie China und jetzt sogar Indien und andere Länder. Das ist sehr, sehr gut, das sind sehr viele, und wenn die das alles erreichen, dann kommen wir auf etwa 1,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. So niedrig haben wir das noch nie geschätzt, das ist gut. Aber, auch hier ist wieder ein großes Aber, kein einziges Land hat kurzfristige Maßnahmen heute schon umgesetzt, um sich auf so einen Pfad in Richtung Netto-Null zu bewegen. Deswegen sind diese Netto-Null-Ziele bisher nur so eine Vision, da will man hin langfristig, aber die sind noch nicht glaubwürdig. Wenn man nur das anguckt, was die Länder tatsächlich kurzfristig vorgeschlagen haben, also bis 2030, was auch relativ belastbar ist, dann kommen wir nur auf 2,4 Grad Erhöhung bis zum Ende des Jahrhunderts, und das wäre immer noch katastrophaler Klimawandel.
Sie haben Indien gerade schon genannt. Jetzt haben eben auch in Glasgow Staaten, die vorher eher zurückhaltend waren, erstmals konkrete Daten genannt, wann sie klimaneutral sein wollen. Zum Beispiel auch Australien und Saudi-Arabien. Steckt da eine neue Qualität dieser festen Zielvorgaben auf Länderebene drin? Georg Ehring, wie ist der Eindruck in Glasgow?
Nee, also eine neue Qualität würde ich da nicht sehen. Also wenn diese Initiativen unterschrieben werden und dann die Ziele nicht direkt mit angepasst werden, dann habe ich auch eigentlich den gleichen Verdacht wie Niklas Höhne, dass die in den nationalen Klimazielen eigentlich drin sind und wenig Zusätzliches ist, oder dass man genau gucken muss, was ist denn zusätzlich.
Mhm. Für viel Aufsehen hat ja auch die Vereinbarung zwischen China und den USA gesorgt, die sich künftig stärker für einen besseren Klimaschutz einsetzen wollen. Herr Höhne, wie könnte das die Emissionsentwicklung in diesen beiden Ländern und damit auch in der gesamten Welt beeinflussen?
Ja, ich hatte auf sowas eigentlich schon vor 6 Monaten gehofft, denn diese Achse China-USA ist sehr, sehr wichtig. Das sind die größten Emittenten, ohne die geht eigentlich nichts. Und in der Vergangenheit für das Pariser Klimaschutzabkommen hatten die zusammengearbeitet. Und hier jetzt dieses Jahr eben nicht, aus wegen der Großwetterlage, glaube ich, politisch. Und jetzt haben sie sich aber zusammengerissen und wollen doch zusammen reduzieren. Und China hatte einen nur ja, enttäuschenden neuen Beitrag vorgestellt. Und ich hoffe sehr, dass sie jetzt mit den USA zusammenarbeiten und im Laufe des nächsten Jahres mit mehr kommen, weil sie eben das gemeinsam machen. Also da habe ich große Hoffnung, dass da etwas vorangeht.
Gestern Abend gab es dann schließlich das offizielle Abschlussdokument, wo sich eben alle Staaten dann einigen mussten. Darüber wurde heftig debattiert. Es gab einen Tag Verlängerung. Am Samstagabend gab es dann schließlich die endgültige Version. Georg, du warst bis zum Schluss dabei. Was sind denn die wichtigsten Punkte und wie belastbar sind da die Formulierungen, auf die sich jetzt eben alle Staaten geeinigt haben?
Also ich glaube, die Formulierungen sind da schon recht belastbar, weil das ist ein Ergebnis diplomatischer Verhandlungen, das ist ein offizielles Dokument und die Härte, mit der darum gerungen wird, zeigt auch, dass die Staaten das ziemlich ernst nehmen und nicht einfach hinterher vergessen. Ich finde besonders wichtig der deutliche Bezug auf die Wissenschaft, der Kohleausstieg, da haben wir ja gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Und was ich noch sehr wichtig finde, ist der Mechanismus zum Nachbessern. Bisher war es so, dass man alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre nachbessern sollte. Das war noch gar nicht ganz klar. Und jetzt soll man schon im nächsten Jahr nachlegen. Das ist eine Anerkenntnis dessen, dass man noch lange nicht genug getan hat. Und bis die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit geschlossen ist, wird man das sicherlich künftig jedes Jahr machen. Und das ist, finde ich, wirklich ein deutlicher Fortschritt, weil da jedes Mal das Top-Thema des Klimaschutzes bei der Klimakonferenz auch ganz oben stehen muss dann.
Herr Höhne, wenn wir das mal zusammenfassen, stehen die wichtigsten Ergebnisse von Glasgow jetzt in der Abschlusserklärung oder war das entscheidender, was eigentlich nebenbei passiert ist, also diese Initiativen und Bündnisse, über die wir eben gesprochen haben?
Ja, aus meiner Sicht geht es um beides und das eine in der Abschlusserklärung ist ja ganz wichtig, dass man sich tatsächlich jedes Jahr jetzt wieder treffen will. Das ist ja so wichtig, weil mit allen Vorschlägen, allen Initiativen, allen Maßnahmen, die Länder vorgeschlagen haben, emittieren wir im Jahr 2030 immer noch doppelt so viel Treibhausgasemissionen, als wir es für 1,5 Grad sollten. Also doppelt so viel. Das ist eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und die ist ein ganz klein bisschen kleiner geworden durch diese Ankündigung, durch die Initiativen. Die waren sehr wichtig, guter Schritt nach vorne. Aber dass jetzt im Abschlussdokument steht, dass man sich nicht erst in 5 Jahren, sondern nächstes Jahr wieder trifft, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Insofern ist beides ungefähr gleich wichtig, würde ich sagen.
Die Meinungen zum Erfolg des Klimagipfels, die gehen sehr weit auseinander, auch zur Abschlusserklärung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich optimistisch gezeigt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den haben Sie eben auch schon zitiert, Herr Höhne, der sagt, die Klimakatastrophe steht weiter vor der Tür und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Beschlüsse der Konferenz als Betrug verurteilt. Gibt es etwas bei der COP26, auf das sich alle einigen können, Herr Höhne?
Ja, ich glaube, wie gesagt, es kommt sehr auf den Standpunkt drauf an, was man erwartet von der Konferenz. Betrug würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist ein kleiner Schritt nach vorne, aber er ist viel, viel, viel zu klein. Also man müsste wirklich in den Notfallmodus schalten. Ich glaube, das haben viele verstanden, aber noch nicht wirklich umgesetzt.
Lassen Sie uns an der Stelle noch etwas genauer auf die zivilgesellschaftlichen Initiativen und NGOs schauen. Ich habe gerade schon den Namen Luisa Neubauer erwähnt, also Fridays for Future Vertreterin. Georg, in Glasgow, wie sicht- und hörbar war Fridays for Future und waren andere zivilgesellschaftliche Initiativen?
Ja, die waren schon sichtbar, vor allem auf den Demonstrationen. Es gab letzte Woche Freitag eine Demonstration von Fridays for Future und es gab am Samstag eine Demonstration, die viel größer war, wo Fridays for Future dabei war, aber eben ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, vor allem aus Schottland. Da sah man ein Meer schottischer Fahnen zum Beispiel. Da gab es ganz viele Forderungen zum Klimaschutz und das macht schon Eindruck, dass auf die Veranstalter in früheren Jahren waren die Demonstrationen viel kleiner. Und ich glaube, dass vor allem in Europa Fridays for Future ganz entscheidend zum Stimmungsumschwung pro Klimaschutz beigetragen hat. Noch vor ein paar Jahren hielt man die Jugend vor allem am Konsum orientiert. Und jetzt ist sie doch gerade beim Klimaschutz sehr, sehr kritisch geworden und sehr, sehr fordernd. Und das nützt dem Klimaschutz doch deutlich.
Herr Höhne, vielleicht nur ganz kurz die Einschätzung. Stimmen Sie zu? Wie groß ist die Rolle von Fridays for Future?
Also ich glaube, wir wären nicht hier und hätten nicht so viel gemacht zum Klimaschutz ohne Fridays for Future. Ein ganz großer Beitrag und wirklich ein wichtiger Beitrag. Und ich hoffe, das bleibt bestehen, also fürs Klima auf alle Fälle.
Viele Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die haben gewarnt, dass Glasgow eine Luftnummer werden könnte, ein Totalausfall. Wir haben auch die entsprechenden Zitate von Greta Thunberg in der Eingangskollage gehört. Auch die UNO hat gewarnt, wenn die Staaten nicht nachbessern und wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten, dann droht ein Temperaturanstieg von 2,4 oder sogar 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Wie die Welt dann aussehen könnte und worauf wir uns einstellen müssten, hat Volker Mrasek recherchiert.
COP26, act now! Ihr auf der Klimakonferenz handelt jetzt. Eine lautstarke Mahnung zum energischen Handeln. Das Orchester des Wandels intonierte sie im Vorfeld von Glasgow. Doch auch Pauken und Trompeten verhalfen nicht zum großen Durchbruch. Dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, sind die Staatschefs in Glasgow nach Ansicht vieler Beobachter kaum einen Schritt näher gekommen.
Bisher steuerten wir auf 2,7 Grad Celsius zu. Wenn wir die nachgebesserten Klimaschutzpläne der Länder während der Konferenz berücksichtigen, kommen wir nur noch auf 2,4 Grad. Aber das sind immer noch schlechte Nachrichten.
Der britische Klimamodellierer Chris Smith. Wie würde eine 2,4 Grad Welt Ende des Jahrhunderts aussehen? Sicher noch ungemütlicher als bei einer globalen Erwärmung von plus 2 Grad. Und die wurde schon ausgiebig in Computermodellen simuliert. Der Klimaforscher Bill Hare fasst die Ergebnisse so zusammen.
Wir wissen aus dem Bericht des Weltklimarates, dass Wetterextreme schon bei 1,5 Grad Celsius um 50% heftiger sein werden als bisher. Und bei 2 Grad 50% schlimmer als bei 1,5 Grad.
Jedes weitere Zehntel Grad über die 2-Grad-Schwelle hinaus werde noch intensivere Hitzewellen und Dürren mit sich bringen, sagt Chris Smith.
In der vergangenen Woche ist eine Studie des britischen Wetterdienstes erschienen. Schon bei 2 Grad Erwärmung wird demnach eine Milliarde Menschen gefährlicher Hitze ausgesetzt sein. Das liegt daran, dass es Gebiete gibt, die sich stärker erwärmen als die Erde im Mittel. Das Gleiche gilt für Städte. Und in Zukunft werden immer mehr Menschen in Städten leben.
In einer 2,4 Grad Welt würden wir nicht nur unter stärkerer Tageshitze leiden, auch die Zahl tropischer Nächte nähme zu, mit Temperaturen, die nicht unter 20 Grad fallen, sodass sich unser Körper vom thermischen Stress nicht mehr erholen kann. Der Geowissenschaftler Simon Tett von der Universität Edinburgh hat das zusammen mit Kollegen simuliert, in einem Szenario, das der 2,4 Grad Welt sehr nahe kommt. Das Resultat? Die Zahl sehr heißer Sommertage auf der Nordhalbkugel mit tropischen Temperaturen auch nachts vervierfacht sich bis Ende des Jahrhunderts, von heute 8 auf über 30.
Das ist eine ziemlich starke Veränderung. Wir haben es hier mit einer Bedrohung zu tun, über die wir uns in der Vergangenheit nicht so viele Gedanken machen mussten.
Auch das Risiko für verheerende Überschwemmungen wie kürzlich im Ahrtal und an der Erft steigt. Denn je wärmer die Erdatmosphäre, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen und dann auch wieder in Form von Regen ausschütten. Der Physiker Klaas Teichmann vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht leitete eine Studie, die das simulierte. Für eine Erwärmung von 1,5, 2 und 3 Grad Celsius.
Also die Tage mit starken Niederschlägen, die nehmen natürlich graduell zu. Wenn man insgesamt auf einem höheren Niveau ist, dann gehen halt auch extreme Ausschläge weiter nach oben. Im Ahrtal war ja jetzt ein gutes Beispiel, dass eben auch Werte auftreten, die man bisher noch gar nicht beobachtet hat.
Und so könnte die Entwicklung weitergehen, sollten die Temperaturschwellen nacheinander überschritten werden. Aber nicht nur das. In einer 2,4 Grad Welt ist auch die Gefahr viel größer, dass sogenannte Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Dass etwa der Golfstrom abreißt oder ein Punkt erreicht wird, an dem das Abschmelzen der Polkappen kein Halten mehr kennt und der Meeresspiegel mit der Zeit extrem steigt. Die Welt würde auch deshalb ganz anders aussehen, weil viele Ökosysteme mit einer so starken Erwärmung nicht klar kämen.
In so einer Natur möchte ich nicht leben, nee. Also das ist eine eindeutige Antwort.
So wird das nichts.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Herr Höhne, was müssen wir jetzt tun? Wie muss es nach der COP26 weitergehen, um nicht in so einer 2,4 Grad Welt anzukommen? Welche Bedeutung kommt da vielleicht auch gerade Deutschland zu?
Ja, wir müssen eben so schnell wie möglich die Emissionen reduzieren. Nochmal, wir emittieren weltweit doppelt so viel im Jahr 2030 mit allen jetzigen Maßnahmen, als wir das eigentlich für 1,5 Grad sollten. Das heißt, alles zählt, jede Tonne zählt. Wir müssen in den Notfallmodus umschalten. Und das bedeutet für Deutschland, ja, aus der Kohle aussteigen, natürlich sehr schnell. Und dann nicht etwa in Gas zu investieren. Nein, wir müssen direkt sofort auf die erneuerbaren Energien. Und weil wir auch jede Tonne CO2 sammeln müssen, wäre so eine Sache wie ein Tempolimit eigentlich auch klar gesetzt. Man muss eben die Erneuerbaren ausbauen, man muss Effizienz erhöhen, man muss schnell Maßnahmen umsetzen, man muss einen CO2-Preis einführen. Man musste eigentlich eine CO2-Steuerreform umsetzen, weil wir immer noch sehr viele Dinge fördern, die eigentlich umweltschädlich sind. Da kann man viel Geld einsparen. Also ich sehe es noch nicht, dass die Ampelkoalition in wirklich so einem Notfallmodus ist, denn immer noch einige Sachen werden nicht so mit Nachdruck gemacht. Und dann muss Deutschland natürlich sein Ziel erhöhen, so wie es alle anderen Länder auch machen müssen, damit man eben diese Lücke schließt. Und das muss schnell passieren in den nächsten 12 Monaten.
Vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie groß ist die Hoffnung, die Sie in die Wirtschaft setzen dabei?
Ja, die Wirtschaft hat einen ganz wichtigen Beitrag und die Wirtschaft will klare Rahmenbedingungen. Und wenn die Politik die klaren Rahmenbedingungen gibt und die sind null, dann macht das auch die Wirtschaft und ich glaube, die kann damit umgehen.
Zum Schluss noch die Frage an den Kollegen Georg Ehring in Glasgow. Ist den Staaten dieses Risiko so einer 2,4 Grad Welt bewusst? Haben wissenschaftliche Erkenntnisse und Warnungen da inzwischen vielleicht auch ein größeres Gewicht bekommen? Wie war dein Eindruck auf der Konferenz?
Ja, mein Eindruck ist, dass die Wissenschaft ein sehr viel größeres Gewicht bekommen hat. Ich vergleiche das mit Katowice vor 3 Jahren. Da gab es vor der Abschlusserklärung den Streit darüber, ob man die Erkenntnisse des 1,5-Grad-Berichtes des IPCC, wo all die Vorteile von 1,5 Grad gegenüber 2 Grad drinstehen, zur Kenntnis nimmt oder begrüßt. Und ich meine, es ist dann hinterher die schwächere Formulierung gewählt worden. Heute ist das ganz was anderes. Man nimmt Bezug auf den IPCC-Bericht, sagt 1,5 Grad ist besser als 2 Grad, zeigt sich alarmiert mit explizitem Bezug zur Wissenschaft. Und das ist ein großer Fortschritt. Und ich habe den Eindruck, eine ganze Reihe der Politiker haben den Bericht inzwischen gelesen.
Blabla oder echte Bewegung? Fragezeichen. Soweit unsere erste Bilanz des 26. UN-Weltklimagipfels in Wissenschaft im Brennpunkt. Wie gut die Versprechen der COP26 umgesetzt werden, darüber werden wir im Deutschlandfunk in Zukunft natürlich weiter berichten. Danke an meine Gesprächspartner, Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute und der Universität Wageningen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank auch an meinen Kollegen Georg Ehring für die Einordnung und Informationen aus Glasgow. Danke, Georg. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Sternzeit, 14. November. Urlaub im Weltall, klimaschädlich und teuer. Mitte September haben 4 Menschen an Bord einer SpaceX-Kapsel die erste rein kommerzielle Reise in den Weltraum unternommen. An Bord war kein Profi-Astronaut. Ein IT-Milliardär hatte 3 Personen eingeladen, mit ihm gemeinsam 3 Tage lang um die Erde zu kreisen. Ziel war, mit der Mission Inspiration 4 Spenden für ein Kinderkrankenhaus einzuwerben. Der Unternehmer hatte rund $200 Millionen für die Reise bezahlt. Manche meinen, es wäre besser gewesen, diese Summe direkt zu spenden. 2 Frauen und 2 Männer tummelten sich in der Crew Dragon-Kapsel, die mit 9 Kubikmetern Volumen alles andere als ein Raumwunder ist. Das Raumschiff flog fast 600 Kilometer hoch. In dieser Höhe befanden sich Menschen zuletzt 2009 bei der abschließenden Wartung des Hubble-Teleskops. Begehrtester Platz während der Reise war die Glaskuppel an der Spitze des Raumschiffs, wo sich bei Flügen zur ISS der Ankopplungsmechanismus befindet. Die Besatzung zeigte sich begeistert von der Schönheit der Erde. Allerdings trägt so eine Reise massiv zur Zerstörung der Atmosphäre bei. denn die Falcon-Raketen sind Dreckschleudern, die beim Start rund 500 Tonnen Kohlendioxid und andere klimaschädliche Stoffe in die Lufthülle pusten. Dies geschieht meist in großen Höhen, wo der Schaden für das Klima besonders groß ist. Es wird demnächst weitere Privatflüge ins All geben. Bei Ticketpreisen von rund 50 Millionen Dollar pro Person wird die Erdumlaufbahn aber sicher nicht so schnell zum himmlischen Ballermann.